From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir senden unsere Grüße den Mitgliedern der Kirche und unseren Freunden in aller Welt, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Linda Margetts und Bonnie Goodlev an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Kommt, ihr Kinder Gottes«. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Carol M. Stevens, die erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung. Und danach singt der Chor das Lied »Geschichten von Jesus«.
Come.
Our dear Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, unser Herz ist voll mit Dankbarkeit und Liebe, wenn wir jetzt vor dich kommen im Gebet. Wir sind dankbar, dass wir hier zusammen sein dürfen unter der Leitung unseres Propheten Thomas S. Monson. Wir unterstützen ihn und wir lieben ihn. Wir sagen auch Danke für seine Ratgeber, Präsident Eyring und Präsident Uchtdorf, und für jedes Mitglied der 12 Apostel. Wir lieben sie und wir unterstützen sie. Wir bitten dich, dass du sie segnest und dass du ihr Zuhause und ihre Familien segnest. Wir sind dankbar für alles, was sie tun. Wir sind dankbar, dass wir mit ihnen dienen dürfen in dieser wichtigen Arbeit. Wir sind dankbar, Vater im Himmel, dass wir den Plan für uns kennen, den du für uns hast. Wir sind dankbar, dass wir wissen, dass wir eine göttliche Natur haben und dass du für jeden persönlich einen Plan hast. Wir sind dankbar für diese Segnung und für dieses Wissen. Wir sind so dankbar für die Möglichkeit, dass wir heute zusammenkommen dürfen, dass wir lernen dürfen und dass wir wachsen dürfen und ermutigt werden können von deinen Führern. Wir möchten dich bitten, uns zu segnen, wenn wir diese Versammlung verlassen, dass wir in der Lage sein werden, in unserer Familie und in unseren Kreisen in den verschiedenen Art und Weisen zu dienen und dass wir mutig sein können, das zu tun, was du möchtest, dass wir tun. Und dass wir so werden können, wie du möchtest, dass wir werden. Wir beten, dass du uns mit Ohren segnest zum Hören, dass wir die Worte hören, die uns deine ausgesuchten Führer sagen, und dass wir weiche Herzen haben, damit wir den Willen, den du für uns hast, verstehen können. Wir beten, dass wir wissen können, wie wir unsere Probleme lösen können auf deine Art und Weise und dass wir gestärkt sein mögen, dass unser Zuhause und unsere Familie gestärkt werden mögen und dass wir in die Welt gehen können und helfen können, dein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Wir lieben dich, wir lieben deinen Sohn. Wir wissen, dass es durch ihn ist, dass wir alle diese Dinge tun können und die Person werden können, die du möchtest, dass wir werden. Wir sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.
Jesus.
Wir freuen uns, nun von Elder Jeffrey R. Holland und von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Ihnen folgen Elder Christoffel Golden Jr. von den 70ern.
On one occasion, Jesus.
Einmal traf Jesus auf eine Gruppe, die heftig mit seinen Jüngern stritt. Als der Retter fragte, worum es bei der Auseinandersetzung ging, trat der Vater eines leidgeprüften Kindes vor und sagte, er sei zu den Jüngern Jesu gekommen, um einen Segen für seinen Sohn zu erbitten, aber sie seien nicht dazu imstande. Während der Junge noch mit den Zähnen knirschte, Schaum vor dem Mund hatte und auf den Boden schlug, flehte der Vater zu Jesus, wohl mit tiefer Verzweiflung in seiner Stimme: Wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm: Wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die anfängliche Überzeugung des Mannes, so räumt er selbst ein, ist beschränkt. Aber er hegt einen dringenden, entschiedenen Wunsch im Sinne seines einzigen Kindes. Wir erfahren, dass das für den Anfang gut genug ist. Ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, erklärt Alma, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken. Ja, bis ihr glaubt. Ohne jegliche andere verbleibende Hoffnung bringt dieser Vater allen Glauben, den er hat, zum Ausdruck und fleht den Erretter der Welt an: Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Ich kann diese Worte kaum lesen, ohne dass mir die Tränen kommen. Offensichtlich wird das Pluralpronomen uns absichtlich verwendet. Der Mann sagt im Prinzip: Unsere gesamte Familie fleht. Unser Kampf hört niemals auf und wir sind erschöpft. Unser Sohn fällt ins Wasser, er fällt ins Feuer, er ist ständig in Gefahr und wir haben ständig Angst. Wir wissen nicht, an wen wir uns sonst noch wenden können. Kannst du helfen? Wir wären für alles dankbar. Einen kleinen Segen, einen Hoffnungsschimmer, ein wenig Erleichterung der Last, die die Mutter des Jungen jeden Tag trägt. Jeden Tag ihres Lebens. Wenn du kannst, die Worte dieses Vaters werden vom Meister mit den Worten, wenn du glauben kannst, an ihn zurückgerichtet. Aus den Schriften geht hervor, dass der Vater sein Anliegen gerade heraus vorbrachte. Nicht langsam, skeptisch und zynisch, sondern in ungeschöntem, elterlichem Leid: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nachdem Jesus diesen neuen, immer noch unfertigen Glauben sieht, heilt er den Jungen und erweckt ihn fast buchstäblich von den Toten, so wie Markus das Geschehen beschreibt. Mit diesem berührenden biblischen Bericht im Hinterkopf möchte ich direkt zu den jungen Leuten in der Kirche sprechen. Jung an Lebensjahren oder jung an Jahren in der Mitgliedschaft oder jung an Jahren im Glauben. Auf die ein oder andere Weise gehören wir wohl alle zu dieser letzten Kategorie. Zunächst einmal fällt in diesem Bericht auf, dass der Vater, als sein Glaube herausgefordert wird, zuerst beteuert, stark zu sein und erst dann zugibt, dass sein Glaube begrenzt ist. Sein erster Ausruf ist positiv und folgt ohne zu zögern: Ich glaube. Jeder, der sich mehr Glauben wünscht, sollte an diesen Mann denken. Wenn Angst, Zweifel und schwierige Zeiten hereinbrechen, hält man das Gelände, das man bereits eingenommen hat, auch wenn es begrenzt ist. Da wir alle im Erdendasein Fortschritt machen müssen, wird jeder auf geistiger Ebene so etwas wie die Not dieses Jungen oder die Verzweiflung dieses Vaters erfahren müssen. Wenn diese Zeit kommt und Probleme auftreten, deren Lösung sich nicht unmittelbar aufdrängt, halten Sie an dem fest, was Sie schon wissen, und bleiben Sie standhaft, bis Sie weitere Erkenntnisse erlangen. Genau über diesen Vorfall, dieses spezielle Wunder, hat Jesus gesagt: Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: Rück von hier nach dort. Und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Es geht nicht darum, wie groß ihr Glaube ist oder wie viel sie wissen. Es geht darum, wie konsequent sie an dem Glauben, den sie bereits besitzen, und der Wahrheit, die sie bereits kennen, festhalten. Die zweite Beobachtung ist eine Variation der ersten. Wenn Probleme und Fragen aufkommen, beginnen sie ihr Bemühen um Glauben nicht damit, dass sie überlegen, was sie nicht haben. Also bei ihrem Unglauben. Das wäre so, als stopften sie einem Truthahn die Füllung in den Schnabel. Ich möchte das ganz deutlich machen. Ich bitte Sie nicht, Glauben vorzutäuschen, den Sie nicht haben. Worum ich Sie aber bitte, ist, dass Sie dem Glauben, den Sie haben, treu sind. Manchmal verhalten wir uns so, als zeige der ehrliche Ausdruck von Zweifel größeren sittlichen Mut als der ehrliche Ausdruck von Glauben. Das stimmt nicht. Behalten wir doch lieber die unmissverständliche Botschaft dieses biblischen Berichts im Kopf. Man muss Fragen, die man hat, so offen wie nötig vorbringen, denn das Leben steckt voller Fragen zu verschiedenen Themen. Aber wenn Sie und Ihre Familie geheilt werden wollen, dürfen diese Fragen nicht dem Glauben im Weg stehen, der Wunder bewirkt. Außerdem haben Sie mehr Glauben, als Sie denken. Was in den großartigen Beweisen liegt, wie es im Buch Mormon heißt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus, und die Frucht des lebendigen Evangeliums tritt im Leben der Heiligen der letzten Tage überall zutage. Ich sage Ihnen, was Petrus und Johannes zu den Pharisäern gesagt haben. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben, nämlich, dass im Leben von Millionen Mitgliedern dieser Kirche offensichtlich ein Wunder geschehen ist. Das lässt sich nicht leugnen. Brüder und Schwestern, dies ist ein göttliches Werk, das sich entwickelt. Und in jeder Richtung zeigen sich Kundgebungen und Segnungen. Drehen Sie also nicht durch, wenn ab und an ein Problem auftaucht, das Sie untersuchen, begreifen und lösen müssen. Das geschieht nämlich ganz sicher. In dieser Kirche sticht das, was wir wissen, immer das aus, was wir nicht wissen. Und vergessen Sie nicht, in dieser Welt ist jeder gefordert, im Glauben zu wandeln. Bleiben Sie also bei menschlichen Schwächen friedlich, sowohl bei den eigenen als auch bei denen anderer, die gemeinsam mit Ihnen in einer Kirche tätig sind, die von sterblichen Menschen, von Laien geführt wird. Abgesehen von seinem vollkommenen, einzig gezeugten Sohn hat Gott seit Anbeginn der Zeit immer mit unvollkommenen Menschen arbeiten müssen. Das ist bestimmt furchtbar frustrierend für ihn, aber er kommt damit zurecht. Und das sollten wir auch. Wenn sich jemand unvollkommen verhält, bedenken Sie, dass das keine Einschränkung der göttlichen Natur dieses Werkes bedeutet. Ein begabter Schriftsteller hat es so ausgedrückt: Wenn die unbegrenzte Fülle ausgegossen wird, liegt es nicht am Öl. wenn etwas verschüttet wird, sondern an begrenzten Gefäßen, die es nicht aufnehmen können. Zu diesen begrenzten Gefäßen gehören Sie und ich. Also seien Sie geduldig und nachsichtig. Die letzte Beobachtung. Scheuen Sie sich bei Zweifeln oder Schwierigkeiten nicht, um Hilfe zu bitten. Wenn wir voller Demut und Ehrlichkeit wie dieser Vater darum bitten, können wir sie erhalten. In den Schriften wird so ein aufrichtiger Wunsch als wirklicher Vorsatz bezeichnet, dem mit voller Herzensabsicht und ohne Heuchelei und Täuschung vor Gott nachgegangen wird. Wenn wir Gott auf solche Weise belästigen, wird er stets von beiden Seiten des Schleiers Hilfe schicken, um unseren Glauben zu stärken. Ich habe ja gesagt, dass ich zu den jungen Leuten spreche. Das tue ich immer noch. Vor kurzem sagte mir ein Junge von 14 Jahren, etwas zögerlich, Bruder Holland, ich kann noch nicht sagen, dass ich weiß, dass die Kirche wahr ist. Aber ich glaube daran. Ich nahm ihn so fest in den Arm, dass ihm die Augen hervortraten. Ich sagte ihm mit aller Inbrunst meiner Seele, Glaube sei ein kostbares Wort und sogar eine noch kostbarere Handlung, dass er sich niemals dafür entschuldigen brauche, dass er nur glaube. Ich sagte ihm, dass er Christus selbst gesagt hat, sei ohne Furcht, glaube nur. Eine Aussage, die übrigens den jungen Gordon B. Hinckley wachrüttelte, als er auf Mission war. Ich sagte dem Jungen, Glaube sei stets der erste Schritt zur Überzeugung und die Glaubensartikel, in denen unsere Lehre erläutert werde, beginnen alle mit den Worten, wir glauben. Und ich sagte ihm, wie stolz ich auf ihn sei, weil er sich aufrichtig um die Wahrheit bemühe. Da ich fast 60 Jahre im Vorteil gegenüber einem 14-Jährigen bin, dessen Glaube noch neu ist, möchte ich einiges verkündigen, dessen Wahrheit ich nun weiß. Ich weiß, dass Gott zu allen Zeiten und unter allen Umständen unser liebevoller Vater im Himmel ist, der auch jederzeit vergebungsbereit ist. Ich weiß, dass Jesus sein einzig vollkommenes Kind war. Voller Liebe hat er mit dem Willen des Vaters und des Sohnes für die Erlösung aller Übrigen, die wir nicht vollkommen sind, sein Leben gegeben. Ich weiß, dass er vom Tod auferstand, um wieder zu leben. Und weil er das gemacht hat, werden auch Sie und ich wieder leben. Ich weiß, dass Joseph Smith, der von sich selbst sagte, dass er nicht vollkommen war, dessen ungeachtet als Werkzeug in der Hand Gottes auserwählt wurde, um das immerwährende Evangelium auf der Erde wiederherzustellen. Ich weiß auch, dass er dadurch mir in meiner lebenslangen Suche, insbesondere durch die Übersetzung des Buches Mormon, mehr über die Liebe Gottes, die Göttlichkeit Christi und die Macht des Priestertums beigebracht hat, als jeder andere Prophet, von dem ich gelesen, gehört oder den ich kennengelernt habe. Ich weiß, dass auf Präsident Thomas S. Monson, der hingebungsvoll und heiter auf den 50. Jahrestag seiner Ordinierung zum Apostel zugeht, als rechtmäßiger Nachfolger den Mantel des Propheten erhalten hat. Wir haben diesen Mantel heute wieder an ihm gesehen bei dieser Konferenz. Ich weiß, dass 14 andere Männer, die sie als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen, ihn mit ihren Händen, ihrem Herzen und ihren eigenen apostolischen Schlüsseln unterstützen. Dies alles verkünde ich mit der Überzeugung, die Petrus als das Wort der Propheten bezeichnete, das für uns noch sicherer geworden ist. Was einmal ein winziges Samenkorn des Glaubens in mir war, ist zu einem Baum des Lebens herangewachsen. Wenn Ihr Glaube also momentan oder zu einer anderen Zeit ein wenig auf die Probe gestellt wird, bitte ich Sie, sich auf meinen zu stützen. Ich weiß, dass dies wahrhaftig das Werk des Herrn ist. Wir würden uns selbst in Gefahr bringen, wenn wir zuließen, dass Zweifel und Teufel uns von diesem Weg abbringen. Hoffen Sie weiter. Setzen Sie Ihren Weg fort. Seien Sie ehrlich, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben. Aber fachen Sie zunächst die Flamme des Glaubens, den Sie haben, weiter an. Denn nichts ist unmöglich für den, der glaubt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
One of our most beloved hymns,
eines unserer schönsten Kirchenlieder, das der Tabernakelchor heute früh gesungen hat, beginnt mit den Worten: Kommt, folget mir, der Heiland sprach, so folget seinem Wandel nach. Denn so allein wird euch der Lohn durch Gottes eingeborenen Sohn. Die erste Aufforderung, die der Erlöser an seine Jünger richtete, inspirierte John Nicholson, einen schottischen Bekehrten, zu diesen Worten. Wie viele der frühen Führer der Kirche besaß er nur wenig formale Bildung, doch eine tiefe Liebe zum Erlöser und zum Erlösungsplan. Alle Botschaften, die wir auf dieser Konferenz gehört haben, helfen uns, dem Erlöser nachzufolgen, dessen Beispiel und dessen Lehren jedem Jünger Christi den Weg weisen. Wie alle Christen befassen sich die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, mit dem Leben Jesu in den Büchern Matthäus, Markus, Lukas und Johannes im Neuen Testament. Ich werde Beispiele und Lehren aus diesen vier biblischen Büchern anführen und bitte uns und alle anderen Christen, darüber nachzudenken, inwiefern die wiederhergestellte Kirche und jeder von uns als Nachfolger Christi bezeichnet werden können. Jesus lehrte, dass die Taufe notwendig sei, ohne sie könne man nicht in das Reich Gottes kommen. Er begann sein Wirken damit, dass er sich taufen ließ und er und seine Jünger tauften. Wir tun das Gleiche. Jesus begann sein Predigen damit, dass er seine Zuhörer zur Umkehr aufrief. Diese Botschaft richten seine Diener auch heute noch an die Welt. Im Laufe seines Wirkens gab Jesus Gebote, und er sagte: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Er bekräftigte, dass seine Nachfolger seine Gebote nur halten können, wenn sie das aufgeben, was er mit den Worten, was die Menschen für großartig halten, und die Überlieferung der Menschen beschrieb. Außerdem mahnte er, wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wie es der Apostel Petrus später formulierte, sollten die Nachfolger Jesu ein Volk sein, das sein besonderes Eigentum ist. Die Heiligen der letzten Tage wissen, dass sie nicht von der Welt sein oder der Überlieferung der Menschen verpflichtet sein sollen. Aber wie anderen Nachfolgern Christi fällt es auch uns zuweilen schwer, uns von der Welt und ihren Sitten und Gebräuchen zu lösen. Manch einer nimmt sich die Weise der Welt zum Vorbild, weil er, wie Jesus es auch von manchen seiner Zuhörer sagte, das Ansehen bei den Menschen mehr liebt als das Ansehen bei Gott. Solche Versäumnisse, Christus nachzufolgen, sind zu zahlreich und zu vertraulich, um hier angeführt werden zu können. Sie reichen von weltlichem Verhalten wie der Political Correctness oder Extremen bei der Kleidung und äußeren Erscheinung bis hin zu Abweichungen von Grundwerten wie der ewigen Natur und dem Zweck der Familie. Jesus wollte seine Lehren nicht als bloße Theorien verstanden wissen. Man sollte sie immer in die Tat umsetzen. Jesus sagte, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann. Und selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wir singen in einem anderen beliebten Kirchenlied, O mein Heiland, dich zu lieben, dir zu folgen wünsche ich mir. Dich will ich von Herzen lieben, Herr, ich will folgen dir. Wie Jesus sagte, halten diejenigen, die ihn lieben, seine Gebote. Sie sind gehorsam, wie Präsident Monson heute früh erklärt hat. Man kann Christus nicht nur gelegentlich oder beiläufig nachfolgen. Vielmehr ist dies eine Verpflichtung, eine beständige Lebensweise, die immer und überall gilt. Diesen Grundsatz und wie wir daran erinnert und darin bestärkt werden sollen, ihn zu befolgen, hat der Erlöser deutlich gemacht, als er das Abendmahl, manche nennen es auch die Kommunion, einführte. Wir wissen aus neuzeitlicher Offenbarung, dass er seinen Nachfolgern geboten hat, zu seinem Gedächtnis vom Abendmahl zu nehmen. Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage befolgen dieses Gebot, indem sie jede Woche am Gottesdienst teilnehmen und vom Brot und Wasser nehmen, wobei sie geloben, immer an Jesus zu denken und seine Gebote zu halten. Jesus lehrte, dass die Menschen allezeit beten sollen. Er selbst gab das Beispiel, etwa als er die ganze Nacht im Gebet zu Gott verbrachte, ehe er seine 12 Apostel berief. Wie andere Christen beten wir bei allen Gottesdiensten. Wir beten auch um göttliche Führung. Und wir betonen, dass wir Gott oft im persönlichen Gebet anrufen und täglich mit der Familie niederknien und beten sollen. So wie Jesus beten wir zu unserem Vater im Himmel, und zwar im heiligen Namen Jesu Christi. Der Erlöser berief 12 Apostel zur Mitarbeit in seiner Kirche und übertrug ihnen die Schlüssel und die Vollmacht, das Werk nach seinem Tod fortzuführen. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, nämlich die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi, folgt diesem Vorbild, was die Organisation und die Übertragung von Schlüsseln und Vollmacht auf Apostel anbelangt. Manche, die Jesus aufrief, ihm zu folgen, handelten nicht unverzüglich, sondern wollten einen Aufschub, um ihren familiären Verpflichtungen nachzukommen. Jesus erwiderte, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Viele Heiligen der letzten Tage setzen die Prioritäten so, wie Jesus es gelehrt hat. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür sind unter anderem tausende Missionarsehepaare und andere, die Kinder und Enkel zurücklassen, um die missionarischen Aufgaben zu erfüllen, zu denen sie berufen worden sind. Jesus lehrte, dass Gott Mann und Frau erschaffen hat und dass der Mann seine Eltern verlassen und sich an seine Frau binden soll. Unser Eintreten für diese Lehre hat sich herumgesprochen. Mit dem bekannten Gleichnis vom verlorenen Schaf lehrte Jesus, dass wir keine Mühen scheuen sollen, nach denen zu suchen, die von der Herde abgeirrt sind. Wie wir wissen, hat Präsident Thomas S. Monson großen Nachdruck auf diese Anweisung gelegt, durch eindrucksvolle Beispiele und Botschaften darüber, dass wir unsere Mitmenschen retten sollen. In unserem Bemühen zu retten und zu dienen, folgen wir dem einzigartigen Beispiel des Erlösers und seiner sanften Ermahnung über die Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er hat uns sogar geboten, unsere Feinde zu lieben. Und neben anderen bedeutenden Lehren erklärte er gegen Ende seines irdischen Wirkens, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Einander zu lieben bedeutet laut den Worten Jesu auch, dem zu vergeben, der uns Unrecht getan hat. Dieses schwierige Gebot fällt vielen zwar nicht leicht, aber wir alle kennen inspirierende Beispiele von Mitgliedern der Kirche, die anderen liebevoll vergeben haben, selbst wenn das Unrecht sehr schwerwiegend war. Chris Williams zum Beispiel schöpfte Kraft aus seinem Glauben an Jesus Christus und vergab dem betrunkenen Autofahrer, der den Tod seiner Frau und zwei ihrer Kinder verursacht hatte. Bereits 2 Tage nach dem tragischen Unfall sagte dieser vergebungsbereite Mann, der zu der Zeit Bischof war, trotz seines unsäglichen Kummers, als Jünger Christi hatte ich keine andere Wahl. Die meisten Christen geben den Armen und Bedürftigen von ihrer Habe, wie Jesus es lehrte. Im Befolgen dieser Lehre Jesu zeichnen sich die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und ihre Mitglieder aus. Sie spenden großzügig an Wohlfahrtsorganisationen und nehmen sich auch mit ihrem Arbeitseinsatz und sonstigen Gaben der Armen und Bedürftigen an. Darüber hinaus fasten sie jeden Monat. Sie lassen zwei Mahlzeiten aus und spenden mindestens den Gegenwert dieser Mahlzeiten als Fastopfer, das von den Bischöfen und Zweigpräsidenten genutzt wird, um bedürftigen Mitgliedern zu helfen. Selbst zu hungern, um den Hungernden zu helfen, ist ein Akt der Nächstenliebe. Und für den, der mit reinen Absichten fastet, ist es ein geistiges Festmahl. Weniger bekannt ist der humanitäre Dienst der Kirche in aller Welt. Mit Hilfe von Geldspenden großzügiger Mitglieder verschickt die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage Nahrungsmittel, Kleidung und andere Waren, die man zum Leben braucht, um überall auf der Welt das Leid von Erwachsenen und Kindern zu lindern. Diese humanitären Spenden, die sich in den vergangenen 10 Jahren auf hunderte Millionen Dollar beliefen, werden ungeachtet der Religions-, Volks- oder Staatszugehörigkeit verteilt. Unser Hilfseinsatz nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Japan 2011 belief sich auf 13 Millionen Dollar an Bargeld und Sachleistungen. Außerdem waren über 31.000 Freiwillige in von der Kirche organisierten Helfergruppen insgesamt mehr als 600.000 Stunden im Einsatz. Unsere humanitäre Hilfe für die Opfer des Hurricane Sandy im Osten der Vereinigten Staaten umfasste große Spendenbeträge aus verschiedenen Fonds und dazu fast 300.000 Arbeitsstunden von etwa 28.000 Mitgliedern der Kirche, die bei Aufräumarbeiten halfen. Ein Beispiel von vielen im vergangenen Jahr ist die Verteilung von fast 140 Tonnen Kleidung und Schuhen an Flüchtlinge im Tschad. Im letzten Vierteljahrhundert haben wir fast 30 Millionen Menschen in 179 Ländern geholfen. Ja, die Menschen, die man Mormonen nennt, wissen, wie man den Armen und Bedürftigen beisteht. Mit seinen letzten in der Bibel verzeichneten Worten wies der Erlöser seine Nachfolger an, jedem Volk und jedem Geschöpf seine Lehre zu verkünden. Seit Beginn der Wiederherstellung ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestrebt, diesen Auftrag in die Tat umzusetzen. Selbst als die Kirche noch neu und arm war, gerade einmal ein paar tausend Mitglieder hatte und viele Schwierigkeiten zu bewältigen hatte, sandten ihre Führer Missionare über die Meere nach Osten und nach Westen. Als Volk haben wir nie aufgehört, die christliche Botschaft zu verbreiten, und heute umfasst unser beispielloses Missionsprogramm über 60.000 Vollzeitmissionare und weitere tausende Teilzeitmissionare. Sie sind weltweit in über 150 Ländern und Gebieten im Einsatz. Am Ende seiner wunderbaren Bergpredigt hat uns der Erretter aufgefordert: Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Der Zweck dieser Lehre und der Zweck der Nachfolge Jesu bestehen darin, dass wir zum Vater kommen, den der Erlöser als meinen Vater und euren Vater, als meinen Gott und euren Gott bezeichnete. Aus neuzeitlicher Offenbarung, die wir dem wiederhergestellten Evangelium verdanken, wissen wir, dass das Gebot, nach Vollkommenheit zu streben, Teil des Erlösungsplans ist, den Gott Vater für seine Kinder aufgestellt hat. Nach diesem Plan sind wir alle Erben unserer himmlischen Eltern. Der Apostel Paulus hat verkündet, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi. Dies bedeutet, dass wir das ewige Leben erben, wie wir im Neuen Testament erfahren, und alles ererben, was der Vater hat, wenn wir zu ihm kommen. Eine Vorstellung, die der menschliche Verstand kaum erfassen kann. Zumindest aber können wir begreifen, dass wir dieses höchste Ziel in der Ewigkeit nur erreichen können, wenn wir unserem Erlöser Jesus Christus nachfolgen, der verkündet hat: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir bemühen uns, ihm nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden, in diesem und im nächsten Leben. Deshalb singen wir in den weiteren Strophen des Liedes »Kommt, folget mir«: Nicht nur in diesem irdischen Stand, nein, auch im ewigen Heimatland werden wir folgen ihm allein, wollen wir seine Jünger sein. Denn Throne, Reiche, Liebe, Macht und ewige Freude einst uns lacht, wenn in dem Erdendasein wir treu sind dem Wort, kommt, folget mir. Ich gebe Zeugnis von unserem Erlöser Jesus Christus, dessen Lehren und Beispiel wir folgen wollen. Er lädt uns alle, die wir schwere Lasten zu tragen haben, ein, zu ihm zu kommen, von ihm zu lernen, ihm nachzufolgen und so Ruhe für unsere Seele zu finden. Ich gebe Zeugnis von der Wahrheit seiner Botschaft und von der göttlichen Mission und Vollmacht seiner wiederhergestellten Kirche. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My beloved brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, dass ich an diesem Nachmittag anlässlich dieser inspirierenden Generalkonferenz zu Ihnen sprechen darf. Ich spreche über ein Thema, das für meine Begriffe äußerst heilig ist. Deshalb möchte ich zunächst voller Dankbarkeit die Hingabe so vieler Christen zu allen Zeiten würdigen, unter ihnen auch meine protestantischen Vorfahren aus Frankreich sowie meine katholischen Vorfahren aus Irland. Aufgrund ihres Glaubens und ihrer Gottesverehrung opferten viele von ihnen ihren Arbeitsplatz, ihre Habe und selbst ihr Leben, um für ihren Gott und ihren Glauben einzustehen. Als Heilige der letzten Tage und als Christen haben auch wir einen starken und tiefen Glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus. Die Hingabe zu Gott ist immer eine heilige und persönliche Angelegenheit zwischen jedem von uns und unserem Schöpfer. Unser Streben nach ewigem Leben besteht nur darin, zu verstehen, wer Gott ist und wieder bei ihm zu leben. Der Heiland betete zum Vater: Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Selbst im Licht dieser Aussage unseres Heilands steht die vorherrschende Meinung über das Wesen vom Vater und vom Sohn bereits seit Jahrhunderten bei vielen Menschen eindeutig im Widerspruch zu den Lehren der Heiligen Schrift. Demütig verkünden wir, dass ein richtiges Verständnis vom Vater und vom Sohn die Grundlage des Evangeliums Jesu Christi sowie dessen Macht zur Errettung ist. Die Bedeutung dieses wichtigen Grundprinzips des Evangeliums Jesu Christi wird durch die erste Vision vom Propheten Joseph Smith 1820 bestätigt. Der Prophet schrieb: Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Dieses Erlebnis des jungen Joseph, gefolgt von vielen weiteren Visionen und Offenbarungen, macht deutlich, dass Gott tatsächlich existiert, dass der Vater und sein Sohn Jesus Christus zwei getrennte und eigenständige Wesen sind, dass der Mensch als Abbild Gottes erschaffen ist, dass unser Vater im Himmel buchstäblich der Vater von Jesus Christus ist, dass Gott sich den Menschen auch weiterhin offenbart, dass Gott uns stets nahe ist, sich für uns interessiert und dass er unsere Gebete erhört. Obgleich ähnliche Erscheinungen von Vater und Sohn in den Heiligen Schriften relativ selten vorkommen, besteht das Besondere der ersten Vision darin, dass sie so gut mit anderen in den Heiligen Schriften beschriebenen Ereignissen übereinstimmt. Beispielsweise lesen wir im Neuen Testament, wie Stephanus bei seinem Märtyrertod bezeugt: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Während einer Vision auf der Insel Patmos sieht der Apostel Johannes Gott den Herrscher, sowie das Lamm Gottes, das uns mit seinem Blut erworben hat. Im Buch Mormon steht die Lehre vom Vater und vom Sohn im erhabenen Einklang mit dem Zeugnis der Bibel. Im Buch Mormon wird das Erscheinen unseres Heilands bei den Nephiten beschrieben, wobei der auferstandene Christus in der Gegenwart von rund 2500 Nephiten durch die Stimme des Vaters vorgestellt wird. Seht meinen geliebten Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, in dem ich meinen Namen verherrlicht habe. Ihn höret. In den vier Evangelien verweist Christus 160 Mal auf seinen Vater im Himmel. Im Buch Mormon hingegen erwähnt er seinen Vater während seines kurzen, nur 3 Tage dauernden geistlichen Wirkens bei den Nephiten gar 122 Mal. In Matthäus sagt Jesus beispielsweise: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. In Johannes bezeugt er, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Und in Lukas ruft er aus, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jedes Mal, wenn unser Herr auf seinen Vater im Himmel verweist, tut er dies mit äußerster Ehrfurcht und Fügsamkeit. Ich sage das auch in der Hoffnung, dass es keine Missverständnisse gibt. Jesus Christus ist der große Jehova, der Gott Israels, der verheißene Messias. Und aufgrund seines unbegrenzten Sühnopfers ist er unser Heiland und der Erlöser der Welt. Über ihn hat der Apostel Paulus verkündet, danach kommt das Ende, wenn Christus jede Macht, Gewalt und Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt. Denn Christus muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Am Abend vor seinem Sühnopfer legte der Erlöser nachdrücklich Fürbitte beim Vater ein. Er betete: Aber ich bitte nicht nur für diese hier, also seine Apostel, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Der Vater und der Sohn sind eigenständige, getrennte Wesen. Doch sind sie vollkommen vereint und eins, was ihre Macht und ihre Absicht angeht. Ihre Einigkeit ist nicht für sie allein reserviert. Vielmehr wünschen sie dieselbe Einigkeit allen, die ihnen voller Hingabe nachfolgen und ihre Gebote befolgen. Wie kann jemand, der Gott ernsthaft sucht, den Vater und den Sohn kennenlernen? Unser Erlöser hat versprochen, der Beistand aber, der Heilige Geist, wird euch alles lehren. Im Buch Mormon verkündet Nephi, als er von der Lehre Christi spricht, dass der Heilige Geist Zeugnis vom Vater und vom Sohn. Es stimmt, dass die Macht oder der Einfluss des Heiligen Geistes gemäß dem Willen des Herrn gelegentlich verspürt werden kann. Und zwar von jeder Person, ungeachtet ihrer religiösen Überzeugung. Doch das volle Maß oder die Gabe des Heiligen Geistes kommt erst, nachdem der Betreffende mit einem reuigen Herzen und einem zerknirschten Geist die heiligen Handlungen der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes durch Händeauflegen empfangen hat. Diese und andere heilige Handlungen können nur unter der Leitung und durch die Macht des Priestertums Gottes vollzogen werden. Diesbezüglich wird uns gelehrt, Und dieses größere Priestertum vollzieht das Evangelium und hat den Schlüssel der Geheimnisse des Reiches inne, nämlich den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Darum wird in seinen Verordnungen die Macht des Göttlichen kundgetan. Im rechten Licht gesehen ist die Lehre vom Vater und vom Sohn die Lehre von der ewigen Familie. Jeder Mensch hat zuvor als Geistkind bei himmlischen Eltern gelebt. In dieser himmlischen Familie war Christus der Erstgeborene des Vaters. So ist es auch mit uns allen. Wir sind die Kinder unseres Vaters im Himmel. Präsident Ezra Taft Benson hat mit prophetischer Weitsicht gesagt: Nichts wird uns mehr überraschen, wenn wir durch den Schleier auf die andere Seite gehen, als zu erkennen, wie gut wir unseren Vater kennen und wie vertraut uns sein Gesicht ist. Ich habe erkannt, dass es nicht möglich ist, in der Sprache von Menschen das zu vermitteln, was nur durch den Heiligen Geist und die Macht Gottes bekannt gemacht wird. Im Geiste dessen bezeuge ich feierlich die Realität, Nähe und Güte unseres ewigen Vaters und seines heiligen Sohnes Jesus Christus. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Der Chor und die Anwesenden stehen nun bitte auf und singen das Lied O Fülle des Heiles, Nummer 3 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Enrique A. Falabella, Elder Erich W. Kopischke und Elder Bruce D. Porter von den 70ern. Ihnen folgt Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Manche Eltern reden sich bei Fehlern, die sie zu Hause gemacht haben, darauf hinaus, dass es keine Schule gibt, die ihnen beibringt, wie sie gute Eltern werden. In Wirklichkeit gibt es jedoch solch eine Schule, und sie kann die allerbeste sein. Diese Schule nennt sich das Zuhause. Wenn ich so zurückdenke, fallen mir viele wertvolle Momente ein, die ich mit meiner Frau erlebt habe, und von einigen möchte ich Ihnen heute erzählen. Vielleicht fallen Ihnen dann Ihre eigenen Erlebnisse ein, schöne oder traurige, aber wir lernen aus allen. Zunächst, der Tempel ist der Ort. Nach meiner Mission lernte ich eine hübsche junge Frau mit hüftlangen schwarzen Haaren kennen. Sie hatte wunderschöne, große, honigfarbene Augen und ein ansteckendes Lächeln. Sie bezauberte mich vom ersten Augenblick an. Meine Frau hatte sich zum Ziel gesetzt, im Tempel zu heiraten, auch wenn damals der nächstgelegene Tempel eine Reise von fast 6.500 Kilometern erforderlich machte. Unsere standesamtliche Trauung war ein sowohl freudiger als auch ein trauriger Anlass, denn unsere Ehe hatte ein Ablaufdatum. Der Standesbeamte sprach die Worte, und nun erkläre ich sie zu Mann und Frau. Und gleich danach sagte er, bis dass der Tod sie scheidet. Mit unserem mühevollen Ersparten kauften wir eine Fahrkarte zum Mesa Arizona Tempel. Allerdings konnten wir uns keine Rückfahrkarte leisten. Als wir dort im Tempel am Altar knieten, sprach dann ein bevollmächtigter Diener die Worte, die ich mir ersehnt hatte und die uns zu Mann und Frau für Zeit und alle Ewigkeit erklärten. Ein Bekannter nahm uns zur Sonntagsschule mit. Während der Versammlung stand er auf und stellte uns der Klasse vor. Nach der Versammlung kam ein Bruder auf mich zu, gab mir die Hand und steckte mir einen 20-Dollar-Schein zu. Kurz darauf kam ein anderer Bruder auf mich zu und zu meinem Erstaunen ließ auch er einen Geldschein in meiner Hand zurück. Ich sah mich schnell nach meiner Frau um, die auf der anderen Seite des Raums stand und rief, »Blanky, gib jedem die Hand!« Schon bald hatten wir genug Geld für die Rückfahrt nach Guatemala. In der celestialen Herrlichkeit gibt es drei Himmel oder Grade. Und um den höchsten zu erlangen, muss man in diese Ordnung des Priestertums, nämlich den neuen und immerwährenden Bund der Ehe, eintreten. Zweitens, zum Streiten gehören immer zwei. Ein Wahlspruch meiner Frau lautet, zum Streiten gehören immer zwei und ich werde niemals einer von beiden sein. Der Herr hat unmissverständlich dargelegt, welche Merkmale uns im Umgang mit unseren Mitmenschen kennzeichnen sollen, nämlich überzeugende Rede, Langmut, Milde, Sanftmut und ungeheuchelte Liebe. In manchen Kulturkreisen kommt körperliche Misshandlung in der Familie nicht mehr so oft vor und wir sind sehr froh darüber. Die seelische Misshandlung ist jedoch noch lange nicht aus der Welt geschafft. Der Schaden, der durch solche Misshandlungen entsteht, bleibt uns lange im Gedächtnis haften. Er fügt unserem Wesen Wunden zu, lässt Hass im Herzen aufkeimen, senkt unser Selbstwertgefühl und erfüllt uns mit Furcht. An der Zeremonie einer celestialen Ehe teilzunehmen reicht nicht aus. Wir müssen auch ein celestiales Leben führen. Drittens, ein Kind, das singt, ist ein glückliches Kind. Dies ist ein weiterer Wahlspruch, den meine Frau oft erwähnt. Der Erretter hat die Bedeutung heiliger Musik verstanden. In den Schriften steht, nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Dem Propheten Joseph Smith gab er ein, denn meine Seele erfreut sich am Lied des Herzens. Ja, das Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet für mich und es wird mit einer Segnung auf ihr Haupt beantwortet werden. Rührend ist es doch, wenn ein Kind das Lied »Ich bin ein Kind von Gott« singt, das es zu Hause gelernt hat. Viertens, eine Umarmung tut Not. Die Worte "Ich liebe dich, vielen Dank und verzeih mir" sind wie Balsam für die Seele. Sie verwandeln Tränen in Freude. Sie trösten die niedergedrückte Seele und bekräftigen die zärtliche Regung des Herzens. Ich weiß noch, wie wir früher Liebesbriefe per Post verschickt oder ein paar Münzen gesammelt haben, um unsere Lieben von einer Telefonzelle aus anzurufen, oder wie wir Liebesgedichte auf Papier aufgeschrieben oder aufgemalt haben. Heutzutage klingt so etwas schon museumsreif. Mit der Technik unserer Tage lassen sich wahre Wunder wirken. Wie einfach ist es, liebevolle und dankbare Worte per SMS zu verschicken. Die jungen Leute machen das ständig. Ich frage mich, ob diese und andere schöne Gepflogenheiten nach der Hochzeit weiter gepflegt werden. Vor kurzem schrieb mir meine Frau folgende SMS: Eine Umarmung wie der Himmel, ein Kuss wie die Sonne und ein Abend wie der Mond. Einen schönen Tag, ich liebe dich. Bei so einer Nachricht muss man sich doch wie im Himmel fühlen. Unser Vater im Himmel ist ein vollkommenes Beispiel dafür, wie man Liebe ausdrückt. Als er seinen Sohn vorstellte, tat er dies mit den Worten: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Fünftens, ich liebe das Buch Mormon und meinen Erretter Jesus Christus. Ich bin immer sehr gerührt, wenn ich sehe, wie meine Frau täglich im Buch Mormon liest. Ich kann ihr Zeugnis schon allein dadurch spüren, dass ich die Freude in ihrem Gesicht sehe, wenn sie Stellen liest, die von der Mission des Erretters Zeugnis geben. Wie weise sind doch die Worte unseres Erretters. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Das brachte mich dazu, meine Enkelin Raquel, die gerade erst lesen gelernt hatte, zu fragen: Was hältst du davon, wenn du dir zum Ziel nimmst, das Buch Mormon zu lesen? Ihre Antwort lautete: Aber Opa, das ist so schwer. Es ist ein dickes Buch. Dann bat ich sie, mir eine Seite vorzulesen. Ich nahm eine Stoppuhr und maß die Zeit. Ich sagte: Du hast nur 3 Minuten gebraucht und die spanische Ausgabe hat 642 Seiten. Du brauchst also nur 1926 Minuten. Das hätte sie jedoch vielleicht noch mehr verschreckt. Daher teilte ich diese Zahl durch 60 und sagte ihr, dass sie nur 32 Stunden bräuchte, das Buch zu lesen. Kaum 1,5 Tage. Da sagte sie zu mir: Das ist ja ganz einfach, Opa. Letzten Endes brauchte Raquel, ihr Bruder Esteban und unsere anderen Enkel länger, weil es hierbei ja um ein Buch handelt, das mit einer gebeterfüllten und meditativen Einstellung gelesen werden muss. Wir lernen uns an den Schriften zu erfreuen und rufen schließlich wie der Psalmist aus: Wie köstlich ist für meinen Gaumen deine Verheißung, süßer als Honig für meinen Mund. Sechstens, es reicht nicht, die Schriften zu kennen, wir müssen danach leben. Ich weiß noch, dass ich als zurückgekehrter Missionar, der eifrig in den Schriften geforscht hatte, dachte, ich wüsste alles. Als Blanki und ich miteinander ausgingen, lasen wir auch regelmäßig miteinander in den Schriften. Ich zog viele meiner Anmerkungen und Querverweise zur Hilfe, um ihr mein Wissen vom Evangelium beizubringen. Doch nachdem wir geheiratet hatten, lernte ich eine wichtige Lektion von ihr. Ich hatte wohl versucht, sie das Evangelium zu lehren, aber sie brachte mir bei, es zu leben. Am Ende der Bergpredigt gab der Heiland diesen weisen Rat: Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wer nach den celestialen Grundsätzen lebt, die in den Schriften stehen, tröstet diejenigen, die leiden. Er bringt ihnen Freude, die niedergedrückt sind, Orientierung denen, denen die Irre gegangen sind, Frieden denen, die verzweifelt sind, und sichere Führung denen, die nach Wahrheit streben. Fassen wir also zusammen. Erstens, der Tempel ist der Ort. Zweitens, zum Streiten gehören immer zwei. Und ich werde niemals einer von ihnen sein. Drittens, ein Kind, das singt, ist ein glückliches Kind. Viertens, eine Umarmung tut Not. Fünftens, ich liebe das Buch Mormon und meinen Erretter Jesus Christus. Sechstens, es reicht nicht, die Schriften zu kennen. Wir müssen danach leben. Diese und viele weitere Lektionen habe ich zu Hause gelernt, an jenem Ort, der wie der Himmel auf Erden sein kann. Ich gebe Zeugnis, dass das Evangelium Jesu Christi und der Plan unseres himmlischen Vaters eine sichere Richtschnur in diesem Leben sind und die Verheißung ewigen Lebens in sich bergen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich weiß noch, dass mein Vater mich als Junge manchmal mitnahm, um ihm bei bestimmten Arbeiten zu helfen. Wir hatten ein paar Kilometer weit von uns zu Hause entfernt einen Schrebergarten und es gab dort immer viel zu tun, um den Garten in jeder Jahreszeit herzurichten. Wir arbeiteten am Gartenhäuschen, errichteten Zäune oder reparierten sie. Mir ist, als sei diese Arbeit immer dann angefallen, wenn es klirrend kalt war, stark schneite oder aus allen Wolken schüttete. Aber ich fand es toll. Mein Vater führte mir immer vor, wie man etwas mit Geduld und bereitwillig erledigt. Einmal forderte er mich auf, eine Schraube anzuziehen und mahnte, denk dran, wenn du sie zu fest anziehst, bricht sie. Ich wollte ihm ganz stolz beweisen, dass ich das schon konnte. So drehte ich mit aller Kraft und natürlich brach die Schraube in zwei. Er machte einen kleinen Witz und wir fingen von vorn an. Selbst wenn ich mal etwas vermasselte, spürte ich seine Liebe und das Vertrauen, das er in mich setzte. Er ist vor über 10 Jahren gestorben, doch ich höre noch immer seine Stimme, erfreue mich seines Zuspruchs und spüre seine Liebe und Annahme. Das Gefühl von jemandem, den wir lieben, angenommen zu werden, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Von guten Menschen angenommen zu werden, motiviert uns. Unser Selbstwertgefühl und unser Selbstvertrauen wachsen dadurch. Wer von denjenigen, von denen er es sich wünscht, keine Annahme erfährt, sucht oft woanders danach. Er richtet seinen Blick vielleicht auf Leute, die an seinem Wohl nicht interessiert sind. Er gibt sich womöglich mit falschen Freunden ab und macht etwas wider besseres Wissen, um die Anerkennung, die er sucht, zu erhalten. Er sucht vielleicht dadurch nach Akzeptanz, dass er Kleidung einer bestimmten Marke trägt, die ihm ein Zugehörigkeitsgefühl oder einen Status verschafft. Manche streben eine wichtige Rolle oder Funktion an und bemühen sich so darum, angenommen zu werden. Vielleicht bestimmen sie ihren Wert durch einen Posten, den sie innehaben, oder einen Status, den sie erlangen. Sogar in der Kirche verfallen wir hin und wieder in dieses Denkmuster. Von den falschen Leuten oder aus falschen Gründen angenommen werden zu wollen, führt uns auf einen gefährlichen Pfad. Einen Pfad, der uns wahrscheinlich in die Irre und sogar zur Vernichtung führt. Statt geschätzt und selbstbewusst fühlen wir uns letzten Endes verlassen und minderwertig. Alma riet seinem Sohn Helaman, sieh zu, dass du auf Gott blickst und lebst. Die höchste Quelle, aus der wir Kraft und dauerhafte Annahme erfahren, ist unser himmlischer Vater und sein Sohn Jesus Christus. Sie kennen uns, sie lieben uns. Sie nehmen uns nicht wegen unseres Titels oder unserer Stellung an. Sie kümmern sich nicht um unseren Status. Sie schauen uns ins Herz. Sie akzeptieren uns als die, die wir sind und die wir werden wollen. Wenn wir uns darum bemühen, dass sie uns annehmen und wir dies erfahren, wird uns das immer aufrichten und anspornen. Ich möchte Ihnen ein einfaches Muster vorstellen, das, wenn angewandt, jedem von uns helfen kann, vollkommen angenommen zu werden. Dieses Muster hat der Herr durch den Propheten Joseph Smith gegeben. Wahrlich, ich sage euch, alle unter Ihnen, die wissen, dass ihr Herz ehrlich und reuig ist, und ihr Geist zerknirscht und die willens sind, ihre Bündnisse durch Opfer zu beachten, ja, jedes Opfer, das ich der Herr gebieten werde, die werden von mir angenommen. Dieses Muster besteht aus 3 einfachen Schritten. Erstens, wissen, dass unser Herz ehrlich und reuig ist. Zweitens, wissen, dass unser Geist zerknirscht ist. Und drittens, willens sein, unsere Bündnisse durch Opfer zu beachten, wie der Herr es gebietet. Zuerst müssen wir wissen, dass unser Herz ehrlich und reuig ist. Woher wissen wir das? Wir fangen an, uns ernsthaft über uns selbst Gedanken zu machen. Das Herz ist der Sammelpunkt unserer Gefühle. Indem wir in unser Herz blicken, prüfen wir uns. Was niemand um uns herum weiß, das wissen wir ganz gewiss. Wir kennen unsere Beweggründe und Wünsche. Wenn wir uns ernsthaft und ehrlich selbst betrachten, rechtfertigen und täuschen wir uns nicht. Wir können auch feststellen, ob unser Herz reuig ist. Ein reuiges Herz ist ein weiches, offenes und aufnahmebereites Herz. Wenn ich höre, wie der Heiland sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, dann höre ich, wie er an die Tür meines Herzens klopft. Wenn ich ihm die Tür öffne, bin ich den Aufforderungen des Geistes gegenüber empfänglicher und ich nehme den Willen Gottes bereitwilliger an. Wenn wir ehrlich und gebeterfüllt darüber nachdenken, in welchem Maße unser Herz ehrlich und reuig ist, dann lehrt uns der Heilige Geist. Wir empfangen dann eine beglückende Bestätigung oder eine sanfte Korrektur, die uns zum Handeln ermuntert. Zweitens müssen wir wissen, dass unser Geist zerknirscht ist. Das Wort zerknirscht wird im Oxford-Wörterbuch definiert als ein Gefühl oder Ausdruck der Reue, die der Erkenntnis folgt, dass man etwas falsch gemacht hat. Wenn wir einen zerknirschten Geist haben, erkennen wir an, dass wir Sünder sind und Schwächen haben. Wir sind belehrbar, was alle Fragen der Rechtschaffenheit betrifft. Wir empfinden gottgewollte Traurigkeit und sind umkehrbereit. Ein zerknirschter Geist ist willens, den Einflüsterungen des Heiligen Geistes zuzuhören. Ein zerknirschter Geist zeigt sich in unserer Bereitschaft und Entschlossenheit zu handeln. Wir sind willens, uns vor Gott zu demütigen, umzukehren, zu lernen und uns zu ändern. Wir sind willens zu beten, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Der dritte Schritt, um vom Herrn angenommen zu werden, ist die bewusste Entscheidung, unsere Bündnisse durch Opfer zu beachten. Ja, jedes Opfer, das ich, der Herr, gebieten werde. Zu häufig meinen wir, das Wort Opfer weise auf etwas Großes oder Schweres hin, was wir tun müssten. Das mag in einigen Situationen zutreffen. Doch meistens bedeutet es, jeden Tag als ein wahrer Jünger Christi zu leben. Beispielsweise beachten wir unsere Bündnisse durch Opfer, wenn wir jede Woche würdig vom Abendmahl nehmen. Wir bereiten uns bewusst auf diese heilige Handlung vor. Wir erneuern und bestätigen unsere heiligen Versprechen dem Herrn gegenüber. Auf diese Weise spüren wir, dass er uns annimmt und erhalten von ihm die Zusicherung, dass unsere Anstrengungen anerkannt werden und unsere Sünden durch das Sühnopfer Jesu Christi vergeben sind. Bei dieser heiligen Handlung verspricht der Herr uns, dass sein Geist immer mit uns sein wird, wenn wir willens sind, den Namen seines Sohnes auf uns zu nehmen und immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten. Es ist das größte Zeichen dafür, von Gott angenommen zu sein, wenn wir den Heiligen Geist als ständigen Begleiter bei uns haben. Eine andere Möglichkeit, wie wir unsere Bündnisse durch Opfer beachten können, besteht schlicht darin, eine Berufung in der Kirche anzunehmen und glaubenstreu darin zu dienen oder der Aufforderung unseres Propheten Thomas S. Monson zu folgen und sich denen zuzuwenden, die am Wegesrand stehen und in geistiger Hinsicht gerettet werden müssen. Wir beachten unsere Bündnisse durch Opfer, indem wir in unserer Nachbarschaft oder im Gemeinwesen ohne viel Aufhebens dienen. Oder indem wir die Namen unserer Vorfahren suchen und die Tempelarbeit für sie erledigen. Wir beachten unsere Bündnisse durch Opfer, indem wir einfach nach Rechtschaffenheit streben, offen sind und auf die Eingebungen des Geistes in unserem täglichen Leben achten. Manchmal bedeutet das Beachten unserer Bündnisse nichts weiter, als fest und treu dazustehen, wenn die Lebensstürme um uns herum wüten. Nachdem er das Muster erklärt hat, wie man von ihm angenommen wird, verwendet der Herr ein wunderbares Bild, um zu zeigen, wie wir als Einzelne und Familie daraus Nutzen ziehen, wenn wir von ihm angenommen werden möchten. Er sagt: Denn ich, der Herr, werde sie hervorbringen lassen wie ein sehr fruchtbarer Baum, der in gutes Land an einem reinen Strom gepflanzt ist und viel köstliche Frucht bringt. Wenn wir für den Geist des Herrn offen sind und seine Annahme spüren, werden wir über unser Verständnis hinaus gesegnet und bringen viele Früchte der Rechtschaffenheit hervor. Wir werden zu denjenigen gehören, zu denen der Heiland sagte: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Nach der Annahme des Herrn zu streben und sie zu empfangen, führt zu der Erkenntnis, dass wir von ihm erwählt und gesegnet sind. Wir erlangen größere Zuversicht, dass er uns führen und zum Guten leiten wird. Seine liebevolle, große Barmherzigkeit zeigt sich in unserem Herzen, unserem Leben und unserer Familie. Ich lade Sie von ganzem Herzen ein, sich darum zu bemühen, vom Herrn angenommen zu werden und sich der von ihm verheißenen Segnungen zu erfreuen. Wenn wir dem einfachen Muster folgen, das der Herr uns dargelegt hat, werden wir erkennen, dass er uns annimmt, welche Stellung, welcher Status oder welche Einschränkungen im Leben uns auch kennzeichnen mögen. Seine liebevolle Annahme wird uns motivieren, unseren Glauben stärken und uns helfen, mit allem im Leben fertig zu werden. Trotz unserer Herausforderungen werden wir erfolgreich sein. Es wird uns wohlergehen und wir werden Frieden verspüren. Wir werden zu denjenigen gehören, zu denen der Herr sagte: Fürchtet euch nicht, kleine Kinder, denn ihr seid mein. Und ich habe die Welt überwunden und ihr seid von denen, die mein Vater mir gegeben hat. Und keiner von denen, die mein Vater mir gegeben hat, wird verloren gehen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
On a Thursday evening in Jerusalem.
An einem Donnerstagabend kamen Jesus und seine Jünger in Jerusalem in einem Obergemach zusammen, um das Paschamahl zu feiern. Die Männer, die bei Jesus waren, wussten nicht, dass man dieses Mahl einmal als Abschiedsmahl bezeichnen würde. Hätten sie das gewusst und was dies bedeutet, hätten sie geweint. Ihr Meister jedoch verstand vollauf, dass der Leidensweg von Gethsemane und Golgatha bald beginnen würde. Die finstersten Stunden in der Geschichte der Menschheit standen unmittelbar bevor und dennoch sagte Jesus zu ihnen: In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Wir leben heute in einem Zeitalter voller Unruhe und Ungewissheit, das, wie der Herr Henoch prophezeite, von Tagen der Schlechtigkeit und Vergeltung geprägt ist. Vor uns mögen Prüfungen und schwierige Zeiten liegen, und dennoch haben wir auch Grund, guten Mutes zu sein und uns zu freuen. Wir leben in der letzten Evangeliumszeit, in der Gott in Vorbereitung auf die Rückkehr seines Sohnes, seine Kirche und sein Reich auf Erden wiederhergestellt hat. Präsident Boyd K. Packer hat einmal über seine Enkel gesprochen und wie die Welt um sie herum immer unruhiger wird. Er sagte: Im Laufe ihres Lebens werden sie vieles miterleben. Einiges davon wird ihren Mut auf die Probe stellen und ihren Glauben wachsen lassen. Doch wenn sie Gebet erfüllt um Hilfe und Führung bitten, können sie sich über die Widrigkeiten erheben. Später sagt er dann noch: Die Moralvorstellungen, auf die die Gesellschaft eigentlich bauen muss, bewegen sich wie in einer immer schneller werdenden Spirale abwärts. Dennoch habe ich keine Angst vor der Zukunft. Brüder und Schwestern, wir brauchen weder die Zukunft fürchten, noch unsere Hoffnung und allen guten Mut fahren zu lassen, denn Gott ist mit uns. Zu den ersten Aufforderungen Jesu an seine neu berufenen Jünger in Galiläa gehören diese Worte: Fürchte dich nicht. Diesen Rat hat er im Laufe seines irdischen Wirkens mehrfach wiederholt. Zu den Heiligen unserer Zeit sagte der Heiland: Seid guten Mutes und fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch und werde euch beistehen. Der Herr steht seiner Kirche und seinem Volk bei und behütet sie, bis er kommt. In Zion und ihren Pfählen wird Friede herrschen, denn der Herr hat verkündet, erhebt euch und lasst euer Licht leuchten, damit es den Nationen ein Banner sei und damit die Sammlung im Land Zion und in seinen Pfählen Schutz bewirke und eine Zuflucht sei vor dem Sturm und vor dem Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze Erde ausgegossen werden. Die Kirche ist für ihre Mitglieder wie ein sicheres Bollwerk. Trotz der beunruhigenden Zustände in der Welt können die treuen Heiligen der letzten Tage in den Pfählen Zions Zuflucht finden. Der Herr hat verfügt, dass der Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhand vom Berg löste, dahinrollen wird, bis er die ganze Erde erfüllt hat. Keines Menschenkraft kann ihn aufhalten, denn Gott ist der Urheber dieses Werkes und Jesus Christus ist der Schlussstein. Nephi sah in einer Vision, dass die Macht des Lammes Gottes auf das Bundesvolk des Herrn herabkommen würde und es mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer Herrlichkeit ausgerüstet werden würde. Jeder von uns und auch unsere Familie können sich mit der Macht Gottes zur Verteidigung wappnen, wenn wir nur der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, treu bleiben und uns vom Heiligen Geist führen lassen. Prüfungen mögen über uns hereinbrechen. Und vielleicht verstehen wir nicht alles, was uns widerfährt oder um uns geschieht. Aber wenn wir voller Demut und Ruhe dem Herrn vertrauen, stärkt und führt er uns in jeder Anfechtung. Wenn unser einziger Wunsch ist, ihm zu gefallen, wird er uns mit tiefem inneren Frieden segnen. Zur Anfangszeit der Wiederherstellung mussten die Mitglieder schlimme Prüfungen bestehen. President Brigham Young sagte über diese Zeit: Wenn ich vom Pöbel umgeben war, wenn Tod und Vernichtung rings um mich her drohten, war ich mir nur dessen bewusst, dass ich genauso von Freude erfüllt war, dass ich mich genauso wohl fühlte wie jetzt. Die Aussichten für die Zukunft mögen trübe und sehr finster scheinen, aber ich habe in diesem Evangelium noch nie eine Zeit erlebt, wo ich nicht wusste, dass das Ergebnis für die Sache der Wahrheit von Vorteil sein würde. Ein meiner Mitarbeiter auf Mission, Paul, war stets anzusehen, dass er guten Mutes war. Als junger Vater erkrankte er an multipler Sklerose. Doch auch wenn dies schwierige Zeiten mit sich brachte, war er weiterhin freudig und gut gelaunt für andere da. Als er in den Rollstuhl musste, kam er einmal zu mir ins Büro und rief: Mit einem Elektrorollstuhl fängt das Leben doch erst richtig an. Ich werde nie vergessen, wie er ein paar Jahre vor seinem Tod im Rollstuhl an Hunderten, die ihm zujubelten, vorbeirollte und die olympische Fackel hochhielt. Wie diese ewige brennende Flamme versiegte Pauls Glauben niemals. Als Student an der Brigham Young Universität hatte ich einige Mitbewohner. Einer von ihnen, Bruce, war wohl der größte Optimist, der mir je begegnet ist. Nie äußerte er sich abfällig über andere oder über irgendwelche Verhältnisse, und es war unmöglich, sich in seiner Gegenwart nicht beschwingt zu fühlen. Er war guten Mutes, weil er unablässig sein Vertrauen in den Erretter und ins Evangelium setzte. An einem kalten Wintertag lief ein anderer Freund von mir, Tom, gerade über das Universitätsgelände. Es war erst 7 Uhr und der Campus war noch dunkel und verlassen. Es schneite heftig und ein eisiger Wind wehte. So ein Dreckwetter, dachte Tom. Als er so weiter in die Dunkelheit und in den Schnee hinausstapfte, hörte er jemanden singen. Tatsächlich tauchte unser stets optimistischer Freund Bruce im Schneegestöber auf. Er hatte die Arme zum Himmel ausgestreckt und sang ein Lied aus dem Broadway-Musical Oklahoma. Wundervoll ist dieser Morgen, wenn sich die Sonne erhebt. Frei fühlt das Herz sich von Sorgen. Alles ist glücklich, was lebt. Im Laufe der Jahre ist diese fröhliche Stimme im düsteren Sturm für mich zu einem Symbol dessen geworden, was Glaube und Hoffnung eigentlich bedeuten. Auch wenn die Welt immer finsterer wird, können wir als Heilige der letzten Tage voller Freude die Stimme erheben, denn wir wissen, dass die Mächte des Himmels mit Gottes Kirche und seinem Volk sind. Wir können uns der Erkenntnis erfreuen, dass ein wundervoller Morgen vor uns liegt, der Morgen des Millenniums, wenn der Sohn Gottes im Osten hervorkommt und auf Erden regieren wird. Ich muss noch an zwei andere wundervolle Morgen in der Geschichte der Menschheit denken. Im Frühjahr 1820 begab sich ein Junge namens Joseph Smith an einem schönen, klaren Morgen in Palmyra im Staat New York in ein kleines Wäldchen und kniete zum Gebet nieder. Als Antwort auf dieses Gebet erschienen ihm der Vater und der Sohn und läuteten die Evangeliumszeit der Fülle und die Wiederherstellung der Kirche Jesu Christi auf Erden ein. Auch an einem weiteren wundervollen Morgen, vor etwa 2000 Jahren, vor den Mauern Jerusalems, trug sich etwas zu. Zweifellos erstrahlte die Sonne an jenem Ostermorgen in außergewöhnlichem Glanz. Ein paar Frauen kamen zu einem Gartengrab und wollten den Leichnam ihres gekreuzigten Herrn salben. Zwei Engel erschienen und verkündeten: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Ich gebe Zeugnis vom Triumph Jesu Christi über Sünde und Tod. Ich gebe Zeugnis vom barmherzigen Plan des ewigen Vaters und seiner unendlichen Liebe. Mögen wir, wenn wir uns morgens erheben, voller Glauben zum Himmel blicken und sagen: Wundervoll ist dieser Morgen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
In colonial times,
in der Kolonialzeit wurden in Amerika dringend Arbeiter benötigt. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert wurden in Großbritannien, Deutschland und anderen europäischen Ländern potenzielle Einwanderer als Arbeitskräfte angeworben. Doch viele, die dazu bereit waren, konnten sich die Reise nicht leisten. Es war nicht unüblich, dass sie sich im Arbeitsvertrag dazu verpflichteten, nach ihrer Ankunft eine bestimmte Zeit lang ohne Lohn zu arbeiten, um ihre Überfahrt zu begleichen. Andere versprachen, dass ihre Angehörigen, die schon in Amerika waren, bei ihrer Ankunft für die Fahrtkosten aufkommen würden. Sollte dies nicht geschehen, waren sie vertraglich verpflichtet, die Kosten selbst abzuarbeiten. Man bezeichnete diese arbeitspflichtigen Einwanderer als Schuldknechte. Sie mussten nämlich die Kosten für ihre Überfahrt abbezahlen und gewissermaßen ihre Freiheit durch Arbeit erkaufen. Eine der aussagekräftigsten Bezeichnungen von Jesus Christus ist der Begriff Erlöser. An der gerade erwähnten Schuldknechtschaft wird das Prinzip der Ablöse deutlich, also die finanzielle Begleichung einer Verpflichtung oder Schuld. Jemanden auszulösen bedeutet also, ihn freizukaufen und durch eine Ablösesumme zu retten oder zu befreien. Wenn jemand einen Fehler begeht und diesen dann berichtigt oder wieder gut macht, kann man sagen, dass er sich ausgelöst hat. Jede dieser Bedeutungen ist ein Aspekt der großen Erlösung, die durch das Sühnopfer Jesu Christi vollbracht wurde, wozu laut Definition gehört, dass ein Sünder durch ein Opfer von seiner Sünde und den mit ihr verbundenen Strafen befreit wird. Die Erlösung durch den Erretter besteht aus zwei Teilen. Erstens sühnt er für die Übertretung Adams und dem damit einhergehenden Fall des Menschen, indem er die unmittelbaren Folgen des Falls überwindet, nämlich den körperlichen Tod und den geistigen Tod. Der körperliche Tod erklärt sich von selbst. Der geistige Tod ist die Trennung des Menschen von Gott. Paulus hat es so gesagt, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Diese Erlösung vom körperlichen und vom geistigen Tod bezieht sich ohne Einschränkung auf jeden Menschen. Der zweite Aspekt des Sühnopfers des Erretters ist die Erlösung von den sozusagen indirekten Folgen des Falls, unseren eigenen Sünden im Gegensatz zur Übertretung Adams. Aufgrund des Falls werden wir in eine sterbliche Welt geboren, der Sünde, also Ungehorsam gegenüber göttlichen Gesetzen, allgegenwärtig ist. Der Herr meinte einen jeden von uns, als er sagte, die Sünde wird in ihrem Herzen empfangen, wenn sie anfangen aufzuwachsen, und sie schmecken das Bittere, damit sie das Gute zu würdigen wissen. Und es ist ihnen gegeben, Gut von Böse zu unterscheiden, darum können sie für sich selbst handeln. Da wir rechenschaftspflichtig sind und Entscheidungen treffen, ist die Erlösung von unseren Sünden an Bedingungen geknüpft. Sie hängt davon ab, ob wir unsere Sünden bekennen und von ihnen lassen und ein gottesfürchtiges Leben führen oder, anders ausgedrückt, ob wir umkehren. Darum, gebietet der Herr, lehre dies deine Kinder, dass alle Menschen, wo auch immer, umkehren müssen, sonst können sie keinesfalls das Reich Gottes ererben, denn nichts Unreines kann dort wohnen oder in seiner Gegenwart wohnen. Das Leiden des Erretters in Gethsemane und seine Qual am Kreuz erlösen uns von der Sünde, da die Forderungen der Gerechtigkeit an uns erfüllt werden. Er erweist denjenigen, die umkehren, Barmherzigkeit und begnadigt sie. Das Sühnopfer begleicht aber auch das, was die Gerechtigkeit uns schuldet, indem alles, was wir zu Unrecht erleiden mussten, geheilt und wieder gut gemacht wird. Denn siehe, er erleidet die Schmerzen aller Menschen, ja die Schmerzen jedes lebenden Geschöpfes, sowohl der Männer als auch der Frauen und Kinder, die der Familie Adams angehören. Da wir nun Christus nachfolgen, wollen wir uns an seinem Erlösungswerk auch beteiligen und es voranbringen. Der größte Dienst, den wir anderen und allen voran unserer Familie in diesem Leben erweisen können, besteht darin, sie durch Glauben und Umkehr zu Christus zu führen, damit sie seine Erlösung erfahren können, nämlich Frieden und Freude heute und Unsterblichkeit und ewiges Leben in der künftigen Welt. Die Arbeit unserer Missionare ist ein großartiger Ausdruck der erlösenden Liebe des Herrn. Als seine bevollmächtigten Botschafter überbringen sie die unvergleichlichen Segnungen des Glaubens an Jesus Christus, der Umkehr, Taufe und Gabe des Heiligen Geistes, wodurch sie den Weg zur geistigen Wiedergeburt und Erlösung eröffnen. Wir können dem Herrn auch bei der Erlösung derer helfen, die schon von uns gegangen sind. Die getreuen Ältesten dieser Evangeliumszeit fahren nach ihrem Hinscheiden aus dem irdischen Leben mit ihrer Arbeit fort, indem sie das Evangelium der Umkehr und der Erlösung durch das Opfer des einzig gezeugten Sohnes Gottes unter denen verkündigen, die in der großen Welt der Geister der Toten in Finsternis und unter Knechtschaft der Sünde sind. Dank der stellvertretenden Handlung, die wir in den Tempeln Gottes für sie verrichten, können sogar diejenigen, die in ihrer Sündenschuld gestorben sind, befreit werden. Nun geht es bei den wichtigsten Aspekten der Erlösung zwar um Umkehr und Vergebung, aber es gibt auch noch einen ganz wichtigen zeitlichen Aspekt. Von Jesus wissen wir, dass er umherzog und Gutes tat, also die Kranken und Gebrechlichen heilte, den Hungrigen zu essen gab und einen vortrefflicheren Weg lehrte. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ebenso können auch wir durch sein Priestertum, durch seine Gnade und den Einfluss des Heiligen Geistes umherziehen, auf die erlösende Weise des Meisters Gutes tun. Diese Art von Erlösungswerk zu berichten bedeutet, Menschen bei ihren Schwierigkeiten zu helfen. Es bedeutet, den Armen und Schwachen ein Freund zu sein, Leid zu lindern, Unrecht zu beheben, die Wahrheit zu verteidigen, die heranwachsende Generation zu stärken und für die Sicherheit und das Glück der Familie zu sorgen. Ein Großteil unseres Erlösungswerks in der Welt besteht darin, anderen zu helfen, dass sie Fortschritt machen und erreichen, was sie sich redlich erhofft und ersehnt haben. Ein Beispiel aus Victor Hugos Roman Les Miserables hat mich dabei schon immer berührt und inspiriert, auch wenn es nur erfunden ist. Am Anfang der Geschichte gibt Bischof Barvenu dem Obdachlosen Jean Valjean Nahrung und Obdach für die Nacht. Dieser hatte für die hungernden Kinder seiner Schwestern ein Laib Brot gestohlen, war gerade nach 19 Jahren aus dem Zuchthaus entlassen worden. Verhärtet und verbittert belohnt Valjean die Güte von Bischof Benvenu damit, dass er dessen Silberwaren stiehlt. Als er später von misstrauischen Polizisten festgenommen wird, gibt Valjean vor, das Silber sei ein Geschenk gewesen. Die Polizisten bringen ihn zum Haus des Bischofs zurück und zu seiner großen Überraschung bestätigt dieser seine Geschichte und setzt zur Krönung des Ganzen noch hinzu: Aber ich gab euch doch auch die Kerzenhalter, die ebenfalls aus Silber sind, und euch 200 Franken einbringen. Wieso habt ihr sie nicht zusammen mit den Tellern mitgenommen? Der Bischof geht auf ihn zu und sagt leise: Vergesst niemals, dass ihr mir versprochen habt, mit diesem Silber ein ehrlicher Mann zu werden. Jean Valjean, der sich an ein solches Versprechen nicht erinnern kann, verschlägt es die Sprache. Doch der Bischof fährt ganz feierlich fort: Jean Valjean, mein Bruder, ihr gehört nicht länger dem Bösen, sondern dem Guten. Ich erkaufe euch eure Seele. Ich befreie sie von finsteren Gedanken und vom Geiste des Verderbens und übergebe sie Gott. Aus Jean Valjean wird dann tatsächlich ein anderer Mensch. Er wird zu einem ehrlichen Mann und einem Wohltäter für viele. Sein Leben lang bewahrt er die beiden silbernen Kerzenhalter auf, die ihn daran erinnern, dass seine Seele für Gott erlöst wurde. Manche Formen zeitlicher Erlösung kommen durch gemeinschaftliche Arbeit zustande. Das ist einer der Gründe, weshalb der Erretter eine Kirche gegründet hat. Dadurch, dass wir in Kollegien und Hilfsorganisationen sowie in Pfählen, Gemeinden und Zweigen zusammenfinden, können wir einander nicht nur im Evangelium unterweisen und stärken, sondern auch Menschen und Hilfsmittel dazu heranziehen, um uns den Erfordernissen des Lebens zu stellen. Allein oder in spontan gebildeten Gruppen bringt man nicht immer die notwendigen Mittel auf, um größere Herausforderungen zu meistern. Als Nachfolger Jesu Christi sind wir eine Gemeinschaft von Heiligen, die darauf ausgerichtet ist, sich der Bedürfnisse ihrer Mitglieder und derer von so vielen anderen Menschen, wie wir weltweit erreichen können, anzunehmen. Dank unseren humanitären Bemühungen im letzten Jahr, auf die Elder Oaks schon eingegangen ist, haben jetzt 890.000 Menschen in 36 Ländern Trinkwasser und 70.000 Menschen in 57 Ländern einen Rollstuhl, 75.000 Menschen in 25 Ländern können besser sehen und in 52 Ländern wurde nach einer Naturkatastrophe Hilfe geleistet. Zusammen mit anderen hat die Kirche mitgeholfen, etwa 8 Millionen Kinder zu impfen und hat Syrer in Flüchtlingslagern in der Türkei, im Libanon und in Jordanien mit dem Notwendigsten versorgt. Außerdem haben letztes Jahr bedürftige Mitglieder der Kirche Millionen von Dollar an Fastopfer und sonstiger Wohlfahrtsunterstützung erhalten. Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit. In all dem nicht mitgerechnet sind einzelne gute Taten und Hilfsangebote, Lebensmittel, Kleidung, Geld, Pflege und tausende andere Formen von Trost und Mitgefühl, durch die wir uns am christlichen Erlösungswerk beteiligen können. Als Junge erlebte ich mit, was meine Mutter unternahm, um einer bedürftigen Frau zu helfen. Vor vielen Jahren, als ihre Söhne noch klein waren, musste sich meine Mutter einer schweren Operation unterziehen, die sie beinahe das Leben kostete und nach der sie fast ein Jahr lang die meiste Zeit bettlägerig war. Zu dieser Zeit halfen Angehörige und die Mitglieder aus der Gemeinde, meiner Mutter und uns Kindern. Zusätzlich schlug die FAV-Leiterin, Schwester Abraham, meinen Eltern vor, eine Frau aus der Gemeinde einzustellen, die verzweifelt Arbeit suchte. Wenn ich nun die Geschichte erzähle, werde ich diese Frau Sarah nennen und ihre Tochter Annie. Dies ist der Bericht meiner Mutter. Ich sehe es so deutlich vor mir, als wäre es erst gestern gewesen. Ich lag im Bett und Schwester Abraham brachte Sarah an die Zimmertür. Ich war entsetzt. Da stand der unansehnlichste Mensch, den ich je gesehen hatte, ganz hager, die Haare zottelig und ungekämmt, in gebückter Haltung und blickte mit gesenktem Kopf zu Boden. Sie trug ein altes Hauskleid, das ihr vier Nummern zu groß war, sah nicht auf und sprach so leise, dass ich sie nicht hören konnte. Hinter ihr versteckte sich ein kleines Mädchen, das etwa 3 Jahre alt war. Was um alles in der Welt sollte ich nur mit so jemandem anfangen? Als sie wieder gegangen waren, brach ich in Tränen aus. Ich brauchte doch Hilfe und nicht noch mehr Schwierigkeiten. Schwester Abraham blieb noch etwas bei ihr und schon bald hatten sie das Haus in Ordnung gebracht und eine gute Mahlzeit zubereitet. Schwester Abraham bat mich, es doch ein paar Tage mit ihnen zu versuchen, da das Mädchen eine sehr schwere Zeit durchgemacht hatte und Hilfe brauchte. Als Sarah am nächsten Morgen kam, gelang es mir schließlich, sie ans Bett zu holen, wo ich sie hören konnte. Sie fragte mich, was sie für mich tun solle. Ich sagte es ihr und setzte hinzu, aber das Wichtigste sind meine Jungs. Kümmere dich um sie, lies ihnen vor. Sie sind wichtiger als das Haus. Sie war eine gute Köchin und hielt das Haus sauber, machte die Wäsche und war gut zu den Jungs. Im Laufe der Wochen erfuhr ich Sarahs Geschichte. Wegen eines Hörschadens war sie in der Schule nicht recht mitgekommen und hatte sie schließlich abgebrochen. In jungen Jahren heiratete sie einen Trinker. Als Annie geboren wurde, war sie der Sonnenschein in Sarahs Leben. Eines Winterabends kam ihr Mann betrunken nach Hause, zwang Sarah und Annie in ihren Schlafsachen ins Auto zu zeigen und setzte sie am Rand einer Schnellstraße ab. Sie sahen ihn nie wieder. Barfuß und frierend gingen Sarah und Annie mehrere Meilen weit zum Haus ihrer Mutter. Ihre Mutter war damit einverstanden, dass sie blieben, wenn sie im Gegenzug die ganze Hausarbeit machten, kochten und sich um ihre Schwester und ihren Bruder kümmerten, die auf der Highschool waren. Wir brachten Sarah zu einem Ohrenarzt und sie bekam ein Hörgerät. Dann meldeten wir sie in einer Schule für Erwachsenenbildung an und sie holte den Schulabschluss nach. Sie besuchte die Abendschule und machte später Abitur und wurde Sonderschullehrerin. Sie kaufte sich ein kleines Häuschen. Annie heiratete im Tempel und bekam 2 Kinder. Sarah wurde schließlich am Ohr operiert und konnte danach gut hören. Jahre später setzte sie sich zur Ruhe und ging auf Mission. Sarah bedankte sich oft bei uns und erzählte, sie hätte so viel von mir gelernt, besonders als ich ihr sagte, meine Söhne seien wichtiger als das Haus. Sie sagte, sie habe daraus gelernt, Annie genauso zu behandeln. Sarah ist eine ganz besondere Frau. Als Jünger Jesu Christi sollten wir nichts unversucht lassen, um andere von ihren Leiden und Lasten zu erlösen. Dabei besteht unser größter Erlösungsdienst darin, sie zu Christus zu führen. Hätte er uns nicht von Tod und Sünde erlöst, ging es im Evangelium nur um soziale Gerechtigkeit. Das wäre dann vielleicht im Moment etwas hilfreich und tröstlich, aber es könnte uns die vollkommene Gerechtigkeit und unbegrenzte Gnade des Himmels nicht bringen. Das höchste Maß an Erlösung ist allein in Jesus Christus zu finden. Ich bezeuge demutsvoll und dankbar, dass er der Erlöser ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Am Ende dieser Konferenz danken wir von Herzen allen, die bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Wir danken den Sprechern und denen, die erbauende Musik dazu beigesteuert haben. Wir haben nun die Ehre, von unserem Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach seinen abschließenden Worten beendet der Chor diese Konferenz mit dem Lied »Herr, wir flehen um deinen Segen«. Das Schlussgebet spricht Elder Larry Y. Wilson und die Konferenz wird dann vertagt.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, was war das doch für eine herrliche Konferenz. Ich weiß, Sie werden mir zustimmen, dass die Botschaften inspirierend waren. Uns allen wurde das Herz berührt und unser Zeugnis von diesem göttlichen Werk wurde gestärkt, als wir den Geist des Herrn verspürt haben. Mögen wir noch lange daran denken, was wir an den vergangenen 2 Tagen gehört haben. Ich bitte Sie dringend, sich mit diesen Botschaften noch eingehender zu befassen, wenn sie in einer der nächsten Ausgaben der Zeitschriften Ensign und Liahona erscheinen. Wir danken jedem Sprecher und allen, die ein Gebet gesprochen haben. Auch die Musik war erbaulich und inspirierend. Wir schätzen unseren wunderbaren Tabernakelchor sehr und danken auch allen anderen, die für die Musik gesorgt haben. Wir bedanken uns gemeinsam bei den Mitgliedern der Präsidentschaft und des Hauptausschusses der jungen Damen, die gestern entlassen wurden. Was sie geleistet haben, war hervorragend. Sie haben alles gegeben. Wir haben mit erhobener Hand Brüder und Schwestern bestätigt, die bei dieser Konferenz in ein neues Amt berufen wurden. Sie alle sollen wissen, dass wir uns darauf freuen, mit Ihnen in der Sache des Herrn zusammenzuarbeiten. Unsere Kirche umspannt die ganze Welt, Brüder und Schwestern. Unsere Mitglieder sind überall auf der Welt zu finden. Ich möchte Sie dazu anhalten, in Ihrem Heimatland ein guter Staatsbürger und an Ihrem Wohnort ein guter Nachbar zu sein, der auf Andersgläubige ebenso zugeht wie auf seine Glaubensbrüder. Mögen wir uns tolerant, aber auch freundlich und liebevoll jenen gegenüber verhalten, die unsere Überzeugung und unsere Maßstäbe nicht teilen. Der Erretter hat eine Botschaft der Liebe und des guten Willens gegenüber allen Menschen auf die Erde mitgebracht. Mögen wir jederzeit seinem Beispiel nacheifern. Ich bete darum, dass wir uns der Nöte unserer Mitmenschen bewusst sein mögen. Einige, vor allem unter den Jungen, sind tragischerweise mit Drogen, Unmoral, Pornografie und dergleichen mehr in Berührung gekommen. Dann sind da noch die Einsamen, darunter auch Witwen und Witwer, die sich danach sehnen, dass andere ihnen Gesellschaft leisten und sich um sie kümmern. Mögen wir stets bereit sein, ihnen eine helfende Hand zu reichen und uns ihnen liebevoll zuzuwenden. Wir leben zu einem Zeitpunkt in der Weltgeschichte, da es viele große Herausforderungen gibt, aber auch großartige Gelegenheiten und Gründe, sich zu freuen. Es kommt im Leben natürlich immer wieder einmal vor, dass wir enttäuscht werden, Kummer erfahren oder gar Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Doch wenn wir unser Vertrauen in den Herrn setzen, wird er uns durch unsere Schwierigkeiten hindurch helfen, was es auch sein mag. Der Psalmist versichert uns, wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Meine Brüder und Schwestern, ich möchte Ihnen sagen, wie dankbar ich für das Evangelium Jesu Christi bin, das in diesen letzten Tagen durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt wurde. Es ist der Schlüssel zu unserem Glück. Mögen wir demütig sein, immer beten und den Glauben haben, dass der Vater im Himmel uns im Leben führen und segnen kann. Ich gebe Ihnen mein Zeugnis, dass Gott lebt und dass er die Gebete hört, die aus einem demütigen Herzen aufsteigen. Sein Sohn, unser Erretter und Erlöser, spricht zu uns allen: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Mögen wir diese Worte glauben und uns diese Verheißung zunutze machen. Nun, am Ende dieser Konferenz, erflehe ich den Segen des Himmels für jeden von Ihnen. Mögen bei Ihnen daheim Friede, Eintracht, Rücksichtnahme und Liebe herrschen. Möge der Geist des Herrn reichlich zugegen sein. Mögen Sie Ihr Zeugnis vom Evangelium hegen und nähren, auf dass es Sie vor den Schlägen des Satans schütze. Ich bete darum, dass der Herr sie segnen und bewahren möge, bis wir uns in 6 Monaten wiedersehen, meine Brüder und Schwestern. Möge sein Friede, den er verheißen hat, heute und alle Tage mit ihnen sein. Ich danke Ihnen, dass Sie für mich und für alle Generalautoritäten beten. Wir sind zutiefst für Sie dankbar. Im Namen unseres Erretters und Erlösers, dem wir dienen. Ja, Jesus Christus, des Herrn. Amen.
Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, aus den Tiefen unserer Seele drücken wir unsere Dankbarkeit für die Generalkonferenz dieser Kirche aus. Wir wurden zum Himmel bewegt durch die inspirierenden Botschaften und Musik, die wir gehört haben. Wir danken dir, dass wir in Tagen des Wunderns, der Wunder und der Offenbarung leben, wo wir prophetische Stimmen hören können. Wir bitten um deinen Segen, wenn wir von dieser Konferenz hinausgehen, dass wir nicht nur im Licht wandeln wollen, sondern dass wir der Welt ein Licht sein können, dass wir das Licht des Erretters in unserem Leben widerspiegeln können, in allem, was wir tun und sagen. Wir danken, Vater, für einen Propheten, den wir in diesen Tagen haben können. Hilf uns, dass wir in diesen Ratschlüssen, die wir erfahren haben, wandeln können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.